Hallo und herzlich willkommen bei Bewegt Trauern, Bewusstsein. Für alle, die in der Trauer feststecken, mehr über Trauer und Trauern erfahren wollen und die wieder ein erfülltes Leben mit ihrer Trauer führen möchten. Ich bin Dr. Tanja Pfister, selbst Witwe und Waise, und ich begleite Menschen durch meinen neuen körperbasierten Weg. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir angenehmes Zuhören. Ja, und mein Podcast, der soll ja Trauernde dabei unterstützen, sich zu trauen, sich Unterstützung von außen zu holen. Beispielsweise durch eine Gesprächstherapie, durch Trauergruppen oder auch durch ein Coaching bei mir oder auch bei anderen Trauerbegleitern oder Trauercoaches. In meiner Arbeit geht es ja darum, ohne oder mit wenigen Worten über die Körpererfahrung in Verbindung mit der Trauer zu kommen. Im Coaching mit mir, da gelingt es uns über die Körperbewegung auf unterschiedliche Weise. Also wenn du mir eine Weile zuhörst, dann hast du ja schon das ein oder andere mitbekommen. Und heute habe ich hier bei mir im Podcast eine Gästin, und zwar ist es Moja Geas. Ich kenne die Moja schon eine ganze Weile, einige Jahre, vor allen Dingen aus unserer gemeinsamen Ausbildung zum Soul Motion Teacher. Diese Ausbildung haben wir gemeinsam durchlaufen. Da sind wir uns natürlich auch bei diesem doch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr bewussten Tanz kommt man sich natürlich als Mensch auch sehr, sehr nah. Und wir haben schon sehr viel getanzt, Moja und ich zusammen. Moja ist aber eben nicht nur in Anführungszeichen Tänzerin, sie ist noch so viel mehr. Sie ist ausgebildete Musiktherapeutin, sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, sie ist Entspannungstherapeutin und noch vieles mehr. Herzlich willkommen, liebe Moja.
Vielen Dank. Ah ja, hallo zusammen, hier ist die Moja. Ah ja, freue mich sehr, hier zu sein. Danke.
Ich freue mich auch ganz besonders. Es ist was Besonderes, dich hier zu haben, Moja. Und ich würde gleich am Anfang eine sehr direkte Frage an dich stellen. Kennst du die Trauer?
Ja. Oh ja. Von klein auf tatsächlich. Wenn ich so überlege, Trauer im Sinne von einen Menschen in meinem Leben zu verlieren, ist mir bewusst, habe ich jemanden verloren, da war ich so 8, meine eine Oma. Und ganz spannend mit dieser Überlegung, wie ist das so mit meiner einen Oma damals gewesen, ist die Trauer mit meiner anderen Oma, die jetzt vor 2 Jahren erst verstorben ist, und da diesen Unterschied einfach zu merken in mir, ja,
genau. Magst du uns den Unterschied kurz beschreiben?
Mhm. Damals, ich erinnere mich, ne, als Kind, als meine Oma gestorben ist, habe ich mich eingesperrt. Also ich war für alle anderen da, habe weiterhin gelacht, wenn ich mich so zurückerinnere, um ja, alle in Schutz zu nehmen, und alles ist leicht, alles ist super. Und ich erinnere mich an Nächte, in denen ich durchgeweint habe, wo ja niemand dabei war, also ich für mich alleine im Stillen. Und es hat lange gedauert, bis ich so von meiner Oma Abschied nehmen konnte. Und jetzt im Laufe der Jahre, also ich bin ja auch Trauerbegleiterin, Ausgebildete, bin ich da natürlich auch durch meine Prozesse gegangen während der Ausbildung und in der Arbeit im Palliativbereich, Hospizbereich, ganz viel gelernt. Und als jetzt dann vor, nee, noch nicht mal 2 Jahre, 1,5 Jahren meine andere Oma verstorben ist, die ich auch ganz anders im Vorfeld begleiten konnte, ich einfach meine Trauer, also alle Gefühle, die dazugehörten, von wirklich, oh, ich werde dich vermissen, Oma. Ich habe dich so lieb, ich werde dich vermissen. Und ganz viel geweint habe und aber auch gleichzeitig diese ganzen Geschichten, die ich mit ihr verbinde, erzählen konnte. Das heißt, das war eine ganz andere Lebendigkeit in diesen Jahren, in der Zeit des Abschieds von meiner zweiten Oma. Und das ganz anderes Wahrnehmen als damals.
Was heißt eine andere Lebendigkeit? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Also das eine, damals war ich eingefroren als kleines Kind. Da war eine Maske in meinem Gesicht. Und jetzt bei der zweiten Oma ist es halt lebendig. Das heißt, die Tränen flossen, das Lachen war da. Sie ist so eine alte Frau, ne, und über 90 und das ist alles gut. Und ich habe mich auch tatsächlich, es war eine Freude da. Es war in mir eine Freude. Oh, Oma, jetzt darfst du endlich gehen. Grüß mir den Opa von mir. So, das ist für mich Lebendigkeit, dass all das da sein darf, was sich auch immer zeigt, auch wenn es vielleicht, wenn es um Trauer geht, ein Widerspruch ist.
Ja, also ich bin ja da immer ganz, ganz offen für alle Gefühle und alle Emotionen dürfen da sein in der Trauer. Was ich wirklich super spannend finde, wie du gerade beschrieben hast, wie das für dich als Kind war, dass du eine Maske aufgehabt hast, dass du funktioniert hast. Und ich vermute jetzt mal, ich weiß es nicht, ob es wirklich so war. Kinder machen das ja oft, um die Erwachsenen zu schützen, wo die Kinder eh schon spüren, oh je, der Mama, dem Papa, der Tante oder wem auch immer geht es eh schon so schlecht, jetzt darf ich nicht auch noch weinen. Die Oma ist sowieso gestorben, jetzt darf ich nicht auch noch traurig sein. Ich darf jetzt keine Belastung sein für die anderen.
Genau, genau so.
Ja. So war das. Mhm. Und du hast jetzt ja gerade erwähnt, dass du auch Trauerbegleiterin bist. Was hat dich denn dazu bewogen, Trauerbegleiterin zu werden?
Das war tatsächlich meine Neugierde. Also ich habe als Musiktherapeutin lange in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet, bin dann irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen und habe für mich gemerkt, im Angestelltenverhältnis noch, ich kann nicht nur mit Menschen im Jetzt arbeiten. Ich brauche das Leben und das Leben ist für mich wirklich der Mensch von Lebensanfang bis zum Lebensende und darüber hinaus. Also habe ich als in der Funktion von einer als Sozialpädagogin ein Trauercafé geleitet. Und da war für mich einfach klar, ich möchte einfach auch nochmal selber mehr zu wissen. Ich möchte nicht einfach da reingehen und sagen, so, hier bin ich und wir gucken mal, was so passiert, sondern ich möchte so ein bisschen nachvollziehen können, was geht eigentlich in den Menschen vor. Und das war der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich möchte in einer Ausbildung einfach viel mehr Fachwissen und mehr Verstehen bekommen.
Vielleicht war das auch so, aber das ist jetzt nur eine Interpretation von mir von außen. Du kannst mich gern korrigieren, wenn ich da falsch liege. Vielleicht kam diese Neugier ja und dieses Verstehen wollen aus diesem kindlichen Ich heraus, das jetzt langsam erwachsen wird und verstehen wollte, was ist da eigentlich passiert damals mit mir, als die Oma gestorben ist und ich mit der Maske unterwegs war.
Ja, also ne, als ich da im Trauercafé gesessen habe und da waren immer so 10, 12 Menschen zu Besuch, die sind gekommen, ein offenes Kommen und Gehen und da einfach die unterschiedlichsten Reaktionen zu erleben. Ne, eine Frau, die nur am Weinen war, eine andere, die ganze Zeit nur am Reden und Hauptsache alle einbinden. Und natürlich macht das was mit mir oder hat das was mit mir gemacht. Und generell finde ich es gut, wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich mich mit meinen eigenen Themen auseinandersetze. Und da gehört das natürlich, der Abschied damals von meiner Oma, dazu. Und danach.
Ja, ja, es ist ein großes Thema. Ich fand es sehr schön, wie du das gesagt hast, das Leben am Anfang, das Leben am Ende und darüber hinaus sind für mich spannend. Du hast ja gerade eben schon beschrieben, wie die Trauer sich für dich angefühlt hat. Ja, als Kind eher in so einer starre Erstarrung mit der Maske funktionieren. Und jetzt vor 1,5 Jahren, als deine zweite Oma verstorben ist, diese Lebendigkeit in und mit der Trauer auch zu spüren. Was war für dich in deiner Trauer besonders schwer, Moja?
Worte zu finden. Tatsächlich Worte zu finden für das, was in mir sich bewegt hat. Weil ich merke, dass in meinem Kopf immer ganz viele Stimmen sind und die kann ich nicht immer alle greifen. Und wenn ich was nicht greifen kann, kann ich es auch nicht in einen verbalen Ausdruck bringen. Das ist das eine, überhaupt Worte zu finden. Und das andere auch, wenn ich etwas sage, nicht, dass das dann nachher falsch ist.
Ach.
Also wie verletze ich vielleicht jemanden, wenn ich sage, oh, wisst ihr noch damals, als Opa das und das gemacht hat und ich sehe nur ganz viele traurige und geschockte Gesichter, darf ich das so sagen? Also was darf ich sagen, wie darf ich was sagen und kann ich überhaupt was sagen? Finde ich sehr, sehr zentral in der Art, wie ich trauere tatsächlich, nach wie vor.
Also es war für dich besonders schwer, die richtigen Worte für deine Gefühle, für deine Empfindungen zu finden.
Genau.
Was hat dir denn dann geholfen?
Musik. Tatsächlich, also ich mache ja wirklich von klein auf Musik. Und meine allererste Instrumentallehrerin, die war super. Die hat verstanden, dass ich nicht üben kann. Und die hat gesagt, dann nimm dir das Instrument, setz dich hin und spiel einfach. Und das ist echt was ich nach wie vor mache. Wenn mich irgendetwas beschäftigt, ich schnapp mir irgendein Instrument und ich spiele. Und dann kann sein, dass ich dabei singe, wenn es nicht gerade ein Blasinstrument ist, dass irgendwas rauskommt an Worten. Es kann sein, dass ich dabei weine. Es kann sein, dass ich schreie dabei oder nur noch in die Tasten haue, bis Chaos da ist. Ja, es ist tatsächlich die Musik bei mir.
Wow. Also ich kenne dich ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Die Menschen, die uns beiden jetzt so zuhören, die dich jetzt auch als Person nicht so gut kennen wie ich, für die noch mal ganz kurz als Erinnerung, du arbeitest ja dann auch eben mit den Menschen über den Klang, über die Musik, also mit dem, was dir selbst in deiner Trauer geholfen hat, über den Körper und mit Energiearbeit auch nochmal. Und jetzt macht es für mich auch wirklich total Sinn, als was du mal zu mir in einem Gespräch gesagt hast, nämlich Klänge können immer dann unterstützen, wenn es keine Worte gibt. Und das ist sozusagen, also so verstehe ich das jetzt, eine Erfahrung, die du für dich gemacht hast.
Ja,
genau. Und jetzt auch mit anderen Menschen, mit deinen Klienten oder Patienten, sagst du ja wahrscheinlich, wenn du Therapeutin bist, auch mit den Menschen machst.
Genau, no, Klienten. Für mich sind das Klienten. Weil man ist krank.
Okay, und wie dürfen wir uns das so vorstellen? Wenn ein Klient oder eine Klientin zu dir kommt und sich so eine Klangsession bei dir buchen. Wie läuft sowas ab? Brauchen die Menschen dafür Vorwissen? Müssen die beispielsweise musikalisch sein?
Also es ist so, wie jeder Mensch unterschiedlich ist, so ist auch die Sitzung mit mir unterschiedlich. Als Allerwichtigste, es braucht keine Vorkenntnisse von Instrumenten. Tatsächlich habe ich es erlebt, dass es immer wieder auch sogar ein Hindernis sein kann, wenn da jetzt ein professioneller Musiker ankommt, weil dann sofort der Perfektionismus reinkommt und ich muss doch und so. Und ich finde, gerade in der Trauer geht es darum, es nicht zu müssen, sondern einzuladen, was sich zeigen mag. Und wenn dann eine Neugierde da ist, wie klingt denn etwas oder was passiert, was spüre ich auch in meinem Körper, also da ist der Körper schon auch wichtig mit, wenn ich ein Instrument spiele oder ne, dann zu schauen, was passiert dann. Das heißt, Menschen kommen zu mir entweder, weil sie sagen, ich möchte endlich mal zur Ruhe kommen und buchen, zum Beispiel eine Klangmassage. Das ist ja eine Form von Musiktherapie, also wenn sie therapeutisch angeboten wird, wo ich empfange als Klient. Und durch diese Schallwellen passiert dann was. Also nicht nur körperlich, sondern auch wirklich emotional. Und das greife ich dann später auf. genauso kann sein, dass jemand zu mir kommt, weil irgendjemand erzählt hat, probier's doch mal mit Musik. Musik ist doch, spricht doch die Emotionen an, vielleicht wäre das was. Und wenn dann jemand das erste Mal da ist, geht es erstmal darum, wie geht's denn dir gerade eigentlich? Was bringst du jetzt aktuell mit? Und dann schauen wir, ob wir mit Instrumenten arbeiten oder was auch immer gerade gebraucht wird. Und dann entwickelt sich das im Laufe der Zeit.
Also du hast da eine große Instrumentenkiste, keine Werkzeugkiste, sondern Instrumentenkiste, die du brauchen kannst. Ja, super spannend, dass du es auch Klangmassage nennst. Ich war selbst mal oft bei so einer Klangreise einer Flötistin. Und da habe ich den Fehler gemacht, dass ich direkt im Anschluss einen Termin hatte. Und das hätte ich mal lieber nicht gemacht, weil da ist so viel passiert bei mir. Das war einfach, kann man gar nicht beschreiben, was da passieren kann. So wie du es gerade gesagt hast, die Musik, die bringt oder kann ganz viel bei uns in Bewegung bringen. Wir müssen natürlich schon auch offen sein dafür und es auch zulassen wollen. Und du hast gerade eben gesagt, wenn die Menschen zum ersten Mal kommen. Also ich habe jetzt diese Klangreise einfach einmal gemacht und dann nie wieder. Was empfiehlst du denn?
Das ist klar abhängig davon, ne, wie kommt jemand zu mir. Und manchmal reicht es, wenn eine Sitzung gemacht wird, um einfach einen Anstoß zu haben, um einfach wieder da zu sein. Und dann sagt der Mensch, oh, das ist gut und ich mache jetzt weiter. Wenn das aber etwas ist, was, ne, weil einfach viele Schichten übereinander sind, schon der Weg zum Trauergefühl oder zu den eigenen Emotionen so verpackt ist, muss das behutsam gemacht werden. Ich kann das nicht mit einer Zange aufbrechen und das braucht einfach Zeit. Und wie viel Zeit? Das kann ich im Vorfeld nicht sagen, das kann auch der Klient, die Klientin im Vorfeld nicht sagen, sondern das zeigt sich von Mal zu Mal. Und auch die Zeitabstände können ganz unterschiedlich sein. Also es ist wirklich individuell.
Wie kann man sich das vorstellen? In welchem Spektrum bewegen sich da die Abstände?
Zwischen anfangs wöchentlich, dann nur zweiwöchentlich, einmal im Monat, dann vielleicht nur noch nach Bedarf, wenn der Mensch sagt, oh, jetzt brauche ich noch mal was, ich melde mich noch mal, vielleicht kann ich noch mal eine Sitzung hinterher schieben, um das, was da sich gerade bewegt, dass das einen Rahmen bekommt und dann ist wieder gut.
Ja, spannend. Ich bin jetzt noch mal ganz neugierig, Moja. Du hast vorhin gesagt, du hast verschiedene Instrumente in deinem Instrumentenkoffer. Welche Instrumente nutzt du denn?
Ah, das ist sehr spannend. Also es gibt natürlich hier in diesem Raum klassische Instrumente wie das Klavier, wie Gitarre, diverse Flöten sind da. Also wichtig sind, es sind Saiteninstrumente, wo zarte Klänge mitgemacht werden können, also wie eine Harfe oder eine Kantele, also Instrumente, die man so nicht kennt, aber die so gestimmt sind, dass sofort eine Melodie zu hören ist. Und diese Melodie ist manchmal verstimmt. Also nicht alle Instrumente haben die richtige Stimmung oder die eigentlich im klassischen Sinn, denn manchmal bin ich verstimmt. Und manche Instrumente haben oder so ein Klang, da möchte man sich einfach reinlegen, weil es wohltuend ist. Also das, dann habe ich Instrumente wie unterschiedlichsten Trommeln. Also Trommeln, die auf dem Boden stehen können, Trommeln, die ich vor mich halten kann, um zu bespielen, Trommeln, die ich in den Raum halten kann. Es sind Klangschalen im Raum, Gongs, die ich aufhängen kann, sodass die Vibrationen zu spüren sein können. Diverse Percussion-Instrumente, also Rasseln, schräge Geräusche, Rhythmusgeräusche, Instrumente zum Lautsein, Instrumente zum Leisesein. Also wirklich das ganze Spektrum. Mhm. Und vor allem Instrumente, die, sobald man sie anfasst, einen Klang erzeugen.
Du hast mal gesagt, Moja, über Klänge können wir Worte, Wünsche und Ungesagtes ausdrücken. Ja, das haben wir, also habe ich jetzt zumindest schon mal ganz gut verstanden. Wir können dann wir können zuerst mal unsere Emotionen auch spüren. Das Wichtige jetzt bei diesen Worten, Wünschen und dem Ungesagten, du hast es nämlich ergänzt und hast gesagt, auch gegenüber Verstorbenen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also gerade wenn Menschen sterben, denen man eigentlich noch was sagen möchte, was aus den unterschiedlichsten Gründen vorher, noch als sie gelebt haben, nicht funktioniert hat. Das kann ja ganz viele Gründe haben, weshalb nicht. Gibt es die Möglichkeit, sich einzurichten mit Instrumenten, hinzusetzen und das, was gespielt wird, bewusst an den Verstorbenen zu senden? Also
darf ich ganz kurz unterbrechen? Was bedeutet, sich einzurichten mit Instrumenten?
Also, dass du dir selber einen Platz machst, in dem du dich wohlfühlst, wo du jetzt hier zum Beispiel bei mir im Raum sitzt. Das kann auf dem Boden sein, auf dem Stuhl sein, im Sofa sein. Und dann nimmst du dir ein Instrument oder mehrere Instrumente, probierst du vorher aus, wo du sagst, oh, die passen für das, was ich noch sagen möchte. Und die hast du um dich rum. Und dann, wenn du dann beginnst und sagst, ich jetzt zum Beispiel meiner Oma, liebe Oma, das ist etwas, was ich dir noch echt sagen möchte. Und dann fange ich an zu spielen. Und ich weiß, dass das ankommt bei demjenigen, der verstorben ist. Und ich habe es ausgedrückt in die Richtung, adressiert an diesen Menschen.
Da habe ich jetzt eine sehr persönliche Frage. Du musst ihn nicht beantworten, wenn du das nicht möchtest. Was hast du denn für ein Instrument benutzt, um mit deiner Oma, mit deiner verstorbenen Oma in Verbindung zu kommen?
Meine Stimme. Denn auch die Stimme ist ein Instrument, ganz klar. Und zwar das intimste Instrument, was wir besitzen, was wir spielen können.
Wow, das hat mich jetzt sehr berührt. Ja, also du hast dann gesungen oder mit ihr geredet oder gesungen?
Gesungen. Und wenn ich singe meistens keine Texte, sondern ich singe Töne und Melodien. Und wenn ich an meine Oma denke, dann fließt es aus mir einfach raus.
Mhm.
Ja. Mit Tränen.
Mit Tränen.
Ja. Und das ist schön. Also für mich war das sehr, sehr schön, dass ich auch Oma meine Tränen schicken durfte.
Absolut. Vielen Dank, dass du das jetzt auch nochmal so sagst. Ja, und sagst, ich bin Musiktherapeutin. Ich nutze das intimste Instrument, meine eigene Stimme, um ja mit meiner verstorbenen Oma nochmal in Verbindung zu gehen. Und da fließen auch Tränen. Und ich sage dann immer, ja, weil wann sollen wir denn weinen, wenn nicht in dem Moment, wo ein geliebtes Wesen verstorben ist? Ja, wann sollen wir denn sonst weinen? Also, und trotzdem fällt es uns immer noch schwer, in unserer Gesellschaft das wirklich auch zuzulassen und zu akzeptieren, dass Tränen da sein dürfen.
Ja, und umso wichtiger finde ich, dass diese Räume geöffnet werden dafür.
Ja, genau. Vielen Dank, dass du das hier jetzt so offen auch beantwortet hast, meine Frage. Moja, ich spreche in meiner Arbeit ja immer davon, über die Bewegung, die Emotionen im Körper wahrzunehmen, sie zuzulassen und sie dann auch gegebenenfalls auszudrücken. Und du drückst es so ein bisschen anders aus, die Emotionen kommen lassen, spüren und ihnen Raum geben. Wie sieht es denn im Rahmen von so einer Klangmassage oder einer Musiktherapie aus, beziehungsweise wie fühlt sich das dann für die Menschen an?
Also ich glaube, dass das tatsächlich sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was du machst. Nur der Ausgangspunkt ist ein anderer. Denn also in der Musiktherapie, gerade wenn die Menschen selber musizieren, selber Instrumente spielen, frage ich immer, wie fühlt sich denn jetzt gerade dein Hals an? Wie fühlt sich dein Brustraum an? Wie dein Bauch? Kannst du mir sagen, wie deine Atmung gerade geht? Und durch Spielen und Fragen auf der Körperebene entsteht ein da passiert was. Oder im Spielen fangen an, Tränen zu laufen. Dann frage ich, guck mal, merkst du, wie deine Tränen gerade laufen? Kannst du sagen, wie sich das anfühlt? Oder was steckt hinter den Tränen? Wo kommen diese Tränen her? Ne? Oder genauso, wenn es auf einmal laut wird. Also was schön in der Musiktherapie ist, wenn mal die Wut einen Ort haben kann und die Menschen echt auf die Trommel hauen dürfen. Die ganze Wut über Scheiße, du hast mich verlassen. Warum bist du jetzt weg? Das wirklich im Körper und mit Lautstärke rauszulassen. Und genau, ich habe ja eben schon gesagt, die Stimme ist so ein intimes Instrument, dass das schwerfällt, zum Beispiel auch das rauszubrüllen oder rauszuschreien. Und da hilft es, Stöcke in der Hand zu haben, Sticks und auf die Trommel zu schlagen. Und schon ist es raus und ist es im Körper und darf es ausgelebt werden, wenn ich da so reingehe.
Ich kann mir das so gut vorstellen und ich habe auch eine Vermutung, woher das kommt, dass die Menschen sich nicht trauen, ihre Wut auszuleben. Also zum einen ist es ja uns in unserem Kulturkreis einfach nicht üblich, weder zu trauern, noch vor allen Dingen für Frauen auch mal wütend zu sein. Männer dürfen das eher noch mal, aber Frauen sind dann gleich irgendwie in Kratzbürsten oder im Manns oder was auch immer. Und ja, das erlebe ich auch, wie befreiend das sein kann, wenn wir eben uns nicht mehr, was so viele Trauernde machen und was ich ja eben auch in meinem Buch beispielsweise beschreibe, dass wir uns in der Trauer die ganze Zeit zusammenreißen, ja. Das ist also was dieses Wort allein schon ausdrückt, zusammenreißen, ja. So fühlt sich das ja an wie so ein ständiges, was da in uns reibt und zieht und drückt gleichzeitig. Und wenn man da mal, so wie du das gerade beschrieben hast, einfach mal auf die Trommel hauen kann, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wenn man dann mal so eine Weile trommelt oder was auch immer macht, dass dann die Töne aus dem, so wie du gesagt hast, intimsten Instrument, nämlich unserer Stimme, dann wie von selbst irgendwann auch mal dazukommen und die Trommel dann unterstützen und das einfach mal da sein kann und da sein darf.
Ja, und das, was du gerade gesagt hast, dieses Reißen und wieder zusammenziehen, dass wirklich, dass beides gespielt wird. Das heißt zum Beispiel mit zwei verschiedenen Instrumenten im Wechsel. Mal spielst du das Auseinanderreißen und mal, boah, ich darf nicht und bleibst zusammen. Und dazwischen hin und her zu pendeln. Und dann, ne, ich merke, ich mache hier schon eine Bewegung dazu, es wird irgendwann immer fließender. Und auch das passiert dann in der Musik. Das heißt, all diesen Stimmen, die auch im Kopf sind, die im Gefühl sind, alles mal hörbar zu machen.
Und sich trauen, die rauszulassen, ja. Genau. Weil sie sind ja da.
Und sie sind ja. Genau, die sind da und das ohne jetzt darfst du, sondern du darfst aufspringen und von einem Instrument zum nächsten hüpfen und so lange und so durcheinander. Und selbst das bringt schon eine Klarheit in dich, dass einfach alles mal da sein darf.
Mhm. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, wie das auch einfach eine super Verbindung zum Körper herstellt. Ja, ich sage ja auch immer, und da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, jedes Kind kann singen und jedes Kind kann tanzen. Ja, das ist ja unsere Verbindung. So lange, bis irgendjemand sagt, das ist falsch oder andere Kinder, die dann lachen oder Lehrer, die dann Noten draufgeben. Und die Kinder werden dann älter, sehen sich von außen, genieren sich und trauen sich dann nicht mehr und denken, sie können es nicht. Aber jeder Mensch kann tanzen. Wir wissen das aus Soul Motion. Jeder Mensch kann seinen eigenen Tanz wiederfinden, wenn er verloren ist. Und das kann was unglaublich Befreiendes sein. Und ich denke mir, es kann auch jeder Mensch seine Stimme wiederfinden oder wiederentdecken oder stärken.
Auf jeden Fall. Ja, und auch sich zuzutrauen, sich selber zuzutrauen, die Stimme mal laufen zu lassen, und wenn sie noch so brüchig ist. Also selbst diese Kratzriege oder ne, wenn das, Das kennen wir ja, wenn wir weinen und dann was sagen wollen, ist das so ein und dem einfach auch Raum zu geben. Also auch das darf sein. Und
magst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Die Stimme laufen lassen, auch wenn sie gerade brüchig ist.
Genau, das heißt, du hast eben gesagt, ne, wir verlernen im Laufe unseres Lebens dieses freie einfach tun. Und wir können sie zurückbekommen. Und dazu gehört es, in meiner Ansicht, dass auch eine brüchige Stimme, eine tränenunterdrückte Stimme, eine raue Stimme, eine stotternde Stimme gehört werden darf. Ohne dass ich daran rumschrauben muss, sagen muss, oh, jetzt versuch doch mal einen Ton länger zu halten, sondern nein, so wie die Stimme in diesem Moment ist, so darf sie gerade sein. Und vielleicht können wir aber was finden, was deine Stimme begleitet, sodass du dich dennoch in diesem Brüchigen, in dem Unwohlsein wohlfühlen kannst. Und zwar dieses Begleiten dann auch wieder durch ein anderes Instrument, was ich zum Beispiel spielen kann. Das heißt, ne, der Klient muss nicht unbedingt die ganze Zeit alleine spielen oder ich nur, sondern wir können auch gemeinsam spielen, so dass eine Verbundenheit da sein kann. Und dann kann sich auch diese Stimme irgendwann erholen.
Ich mache mir schon so ein paar Notizen nebenher. Ich fand das jetzt ein sehr, sehr schönes Bild. Die Stimme einfach laufen lassen. Und ich habe mir jetzt hier nur notiert, dass das Perfekte im Unperfekten entdecken. Ja, weil da kommt nämlich eben dieses Erlernte, dass wir denken, eine Stimme, meine Stimme muss ich jetzt so und so anhören, wenn ich singe. Und wenn ich dann, so wie du gesagt hast, wenn es vielleicht heiser ist oder unterbrochen ist oder höher ist oder tiefer ist, als ich es mir denke, dass es zu sein hat, dann brechen wir ab und geben auf, oder? Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau. Und darum bist
du dann da und ermutigst die Menschen und sagst, bleib dran, sing weiter. So wie du singst, so ist es gut.
Das ist der wichtige Satz. So wie du singst, so ist es gut.
Genau, und so ist es ja mit unserer Trauer auch. So wie wir trauern, so wie wir unsere Trauer empfinden und auch wenn die gar nicht so aussieht, wie vielleicht unsere Familie das von uns erwartet, wie Freunde von uns das erwarten, wie die Gesellschaft von uns das erwartet. Beispielsweise, gerade heute habe ich das Thema wieder gehabt mit dem Trauerjahr, wenn wir dann eben nach 3 Jahren immer noch trauern. Das darf so sein, ja. Es ist unsere individuelle Trauer. Und ja, da finde ich das unglaublich toll, wenn man das sozusagen in der Musik, in der Stimme, wie so eine Analogie hat, ja. Das darf auch sein, so wie es ist. Und so wie es ist, ist es perfekt.
Genau. Denn, ich glaube, und auch aus meiner Erfahrung in meiner Arbeit mit Trauernden, dass es so wichtig ist, als trauernder Mensch zu erfahren, dass es fein, so wie es gerade ist. Es ist schmerzhaft, es tut weh, es ist nicht schön und es ist fein. Ich darf jetzt so sein.
Genau, die Trauer hat ja einen biologischen, einen natürlichen Sinn für unseren Körper und für unser Überleben. Nur wir wollen das halt immer wegdrücken und auch die anderen Menschen wollen es immer wegdrücken, weil eben leider viel zu wenig Raum ist für die Trauer und für die schmerzhaften Gefühle. Und dann, ja, deshalb finde ich ja auch deine Arbeit so toll, Moja, wo da einfach ein Raum ist für die Wut, für die Trauer, für die Tränen, also für alle Emotionen, die da kommen. Ich hätte da jetzt noch mal eine Frage. Und zwar, die Menschen können ja zu dir kommen, zu dir als Musiktherapeutin. Kann man denn so Art, sage ich mal ganz laienhaft, Mini-Musiktherapie auch mit sich selber machen, mit sich selbst, mit Klängen, also könnte ich das mit meiner eigenen Trauer über Klänge in Verbindung treten?
Also ich glaube, dass ein Großteil das Menschen intuitiv tut. Also es geht los mit, welche Musik höre ich gerne? Wenn ich mir Musik aufsetze, auf Kopfhörer oder im Raum anstelle, du hast eben gesagt, du warst auf einem Flötenkonzert, da ist eine Klangreise mit Flöte. Da passiert ja was. Und wenn ich aber Musik anmache, was höre und das bewusst sage für mich, oh, das nehme ich jetzt für mich, um endlich weinen zu können. Also ich, ne, es gibt ja Lieder, da fange ich einfach immer sofort an zu weinen, egal warum. Aber oh, super, dann laufen die Tränen endlich. Es gibt Lieder, wenn ich, wo ich echt abstampfen will. Also ne, schmeiße ich mir ein Heavy-Metal-Lied rein und rocke da ab und denke, oh, boah, das tut so gut gerade, endlich mal alles rauszulassen. Also das ist doch Musiktherapie. Oder wenn ich, also jetzt nicht begleitet von einem Therapeuten, aber das ist doch Medizin. Musik ist da doch einfach Medizin. Oder wenn ich Musikerin bin und ein Instrument spiele, ja, dann setze ich mich doch hin und versuche einfach mal laufen zu lassen. Den Kopf lernen, auszuschalten und frei zu spielen. Oder wenn ich früher ein Instrument gespielt habe, lange aber nicht mehr, ja, das als Chance zu nehmen, ja vielleicht, wie wäre das denn, wenn ich dieses Instrument mal wieder nehme und einfach mal gucke, was passiert denn dann? Ne? Weil, also ich habe gerade das Bild im Kopf von einer Klientin, die früher Cello gespielt hat, lange nicht mehr. Und die war bei mir und habe ich gesagt, was hältst du davon, wenn du dein Cello wieder nimmst? Weil das ist einerseits ist es die Musik, es ist die Bewegung und es ist die Vibration. Also beim Cello, ne, durch das Holz, die Klänge, die sich sofort auf dem Körper ausbreiten. Und da hast du direkt eine Klangmassage mit dabei und beruhigt das Nervensystem. Also ja, also hört Musik, macht selber Musik, tanzt dazu, all das gehört dazu.
Und wenn die Menschen dann spüren, ich komme über die Musik oder über ein Instrument, über einen Klang in Verbindung mit meiner Trauer, mit meinen Emotionen, dann können sie noch, um da noch tiefer zu gehen, begleitet von dir, ja, sich in der Musik, mit der Musik, in Verbindung mit der Trauer noch besser kennenlernen.
Genau.
Mhm. Bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen, Moja, habe ich noch eine Frage, die mich sehr interessiert. Wie lässt du denn deine persönliche Trauer in deine tägliche Arbeit mit einfließen? Liest sie mit ein?
Ja, auf jeden Fall fließt sie mit ein. Und zwar, weil ich so bin, wie ich bin und ich bin authentisch. Und ich arbeite zum Beispiel auch auf einer Kinderintensivstation und da ist der Tod täglich vorhanden. Also der gehört mit zum Inventar. Und wenn ich da mit den Eltern am Bett stehe und wir wissen alle, dieses Kind wird die Nacht nicht überleben. Und ich bin da und spiele, singe, töne. Auch da erlaube ich mir, dass meine Tränen laufen oder dass meine Stimme brüchig ist beim Singen und ich einfach nur da bin, zusammen mit den Eltern. Also das gehört für mich mittlerweile dazu, mich so zu zeigen, wie ich bin und auch meine Gefühle, jetzt nicht, dass ich da zusammenbreche, ne, das geht nicht, aber diese Gefühle auch zuzulassen.
Du hast es halt durch sehr, sehr viel Übung, sehr viel Arbeit mit dir selbst, Arbeit mit deinen Klienten und Klientinnen gelernt, dass du dich eben auch in deiner Rolle als Musiktherapeutin, als Hospizbegleiterin, als Trauerbegleiterin nicht so sehr zusammenreißen musst, dass du deine Emotionen nicht zeigen kannst, sondern du kannst in deiner Rolle weiter wirken, ohne dich zusammenzureißen.
Genau.
So nehme ich das wahr. Das hat mich jetzt wirklich sehr berührt, auch dein Beispiel nochmal. Ich glaube, da können ja sehr, sehr viele Menschen profitieren von dir und von deiner Art der Trauer umzugehen, dir die Trauer. Du holst die dir ja tatsächlich auch so ein bisschen mit in dein Leben durch das, was du machst. Du bist ja auch noch Klinik-Clown, gell, weiß ich, dass du da eben auch, ja, eben beide Seiten, ja, das Dunkle und das Helle, das hast du beides in deinem Leben. Das finde ich ja auch so spannend an dir. Moja, wenn jetzt die ein oder andere Zuhörerin oder Zuseherin oder Zuschauer hier sich denkt, wow, das finde ich ja spannend, was die Moja da macht. Das möchte ich mal ausprobieren. Wo und wie kann man dich denn finden?
Also meine Praxis ist in Köln, im Kölner Raum. Und ich arbeite hier im Raum, bei mir im Praxisraum. Je nachdem, wie mobil jemand ist, mache ich auch Hausbesuche, je nachdem, was ist. Oder fahre, wenn der Prozess ist, also gerade im Sterbeprozess, auch schon mal in die Klinik mit rein und gehe mit ans Krankenbett oder Palliativbett oder wohin auch immer. Also das lässt sich ganz individuell besprechen. Kölner Raum, meine Webseite ist www.mukulala.com.
Das packe ich auch in die Shownotes, also schreibt mal da auch rein, da könnt ihr dann auch nachlesen und den Link finden.
Genau, und darüber könnt ihr mich kontaktieren. Wichtig ist mir tatsächlich, ich mag mit Menschen in Präsenz arbeiten, weil ich den Raum einfach fühle und da bin. Und gerade in der Trauer, manchmal braucht es einfach auch eine Hand, die einem entgegengestreckt wird. Und das
absolut
kann ich über Bildschirm nicht.
Ja, also für alle, die im Raum Köln und Umgebung wohnen, Moja ist für euch da in Präsenz, in eurer Trauer, aber begleitet euch auch bei dem Verlust oder bei eurem eigenen Sterben. Und ich habe mir jetzt hier nochmal so ein paar Notizen gemacht und würde ganz gern unser Gespräch nochmal zusammenfassen mit so ein paar Learnings, die ich so für mich mitnehme und die ich auch den Zuhörerinnen gerne nochmal mitgeben möchte. Und zwar gleich zu Anfang hast du diesen für mich so wichtigen Satz gemacht: Ich will das Leben erfassen in seiner Ganzheit. Dazu gehört der Anfang, dazu gehört das Ende und auch noch das, was darüber hinausgeht. Und das finde ich toll, dass wir, wenn du jetzt hier zuhörst, das auch für dich mitnimmst. Du darfst auch das, was darüber hinausgeht, da sein lassen. Dann das nächste Wichtige, was ich mitnehme, ist, dass gerade dann, wenn es uns schwer fällt, Worte zu finden, du mit mir über den Körper in Bewegung kommen kannst, aber eben auch mit Moja oder, das habe ich jetzt auch gelernt, vielleicht mit dir selbst über Musik das auszudrücken, was gerade da ist und was ausgedrückt werden will. Und vielleicht in einem Schritt davor es auch erst einfach mal spüren. Ja, ausdrücken kommt ja immer erst viel später. Die Worte finden, hast du gesagt. Die Worte finden, die da sind, durch den Klang. Und das nächste Wichtige, was ich auch auf jeden Fall für mich mitnehmen werde und auch für mich integrieren möchte, ist die Stimme einfach mal laufen lassen. Meine eigene auch, weil uns selbst die Erlaubnis geben, die Stimme laufen zu lassen. Und das überträgt sich dann ja auch auf andere Bereiche in unserem Leben. Und das, ganz wichtig auch, was ich auch nochmal mitnehmen möchte, ich weiß nicht, ob das die richtigen Worte sind, das Perfekte im Unperfekten entdecken. Also ich weiß nicht, ob es perfekt sein muss, aber einfach das Gute, das für mich in dem Moment Wahre, das, was für mich gerade jetzt passt, im Unperfekten entdecken. Vielleicht ist es besser so zusammengefasst. Möchtest du noch etwas hinzufügen, Moja, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, was du den Trauernden noch mitgeben möchtest?
Ja, und zwar völlig unabhängig, wie es ist. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns Zeit erlauben. Ne, gerade wenn im Umfeld ganz viel Druck ist und jetzt komm mal wieder auf die Spur. Nee. Sich selbst zu erlauben, ich habe mein eigenes Tempo. Das finde ich einfach ganz doll wichtig.
Ich habe mein eigenes Tempo. Ja, das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ja, Moja, gibt es allen Hörerinnen hier mit. Du darfst dein eigenes Tempo haben und es dir nehmen. Ja, und damit komme ich für heute zum Ende von diesem Interview und von dem Podcast. Und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche dann wieder hier allein mit mir im Podcast wieder hören oder auf YouTube wieder sehen. Bis dahin herzliche und bewegte Grüße, deine Tanja.
Und deine Moja.
Und wenn dir mein Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann lass gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Damit hilfst du mir, weil ich dann weiß, wovon du dir mehr wünschst. Aber vor allem hilfst du anderen Trauernden, die sich auch Orientierung in ihrer Trauer wünschen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du mehr Informationen auf meiner Webseite www.dr-tanja-pfister.de. Dort kannst du dich auch für meinen wöchentlichen Newsletter eintragen und dir da Inspirationen und Tipps rund um die Themen Trauer und Trauern holen. Und du findest mich und Moja auch auf den sozialen Medien bei Instagram, Facebook und LinkedIn.